Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo am Dienstag und pünktlich zum Münsterklingeln sind auch wir wieder da. Die Plattform, mein Name ist Carmen Santiago und heute zu Gast ist Josef Feistle, Lehrer, Autor, Fotograf, Weltenbummler. Was noch?
Das Publikum sieht ja nicht, wie ich schon rot bin, vor lauter salbungsvoller Einleitung. Einfach Mensch noch.
Mensch, ja, das ist heutzutage auch nicht mehr jeder. Viele Bücher, oder wie viele Bücher gibt es genau von Ihnen?
Also bisher sind es 7 und ich hoffe noch 600 Jahre zu leben, dann werden es auch noch mehr, wenn die Menschheit ein bisschen mehr kauft. Ich habe sie schränkeweise.
Also alles in Selbstdruck oder Selbstarbeit?
Also ich gehe schon zu schönen, richtigen Druckereien, aber ich habe in dem Sinne keinen Verlag. Ich mache das alles auf eigenes Risiko, aber ich lebe ja auch noch von was anderem.
Nämlich Lehrer.
Ja, ich bin, ja. Das Wort Lehrer geht mir manchmal nicht so ganz über die Lippen. Ich sage dann hochstapelnderweise, ich bin Kunsterzieher. Das ist ein anderes Tier, weil Lehrer sind meistens, oder nicht meistens, aber doch relativ oft so ganz komische Wesen. Und wenn ich mich selbst an meine Schulzeit zu erinnern versuche, dann habe ich nicht alle gern gehabt. Also bin ich weniger Lehrer, lieber Kunsterzieher.
Oder ein gern gemochter Lehrer.
Da halte ich mich raus, das sollen meine Quietschis, wie ich sie oft nenne, entscheiden, ob sie mich mögen oder nicht.
Aber fangen wir mal ganz von vorn an. Sie leben in Weißenhorn?
Ja, Weißenhorn ist sowas wie der kleine Nabel der Welt. Also das ist das Zentrum, wo man herkommt, wo man wieder zurückkehrt. Ich kann mir kaum was anderes vorstellen. Also vielleicht New York, das hält so gerade noch die Waage mit Weißenhorn. Manchmal Paris, London, aber am liebsten dann schon wieder nach spätestens 2 Wochen nach Hause.
Und die Interessen sind eben breit, haben wir ja gerade gehört. Sehr viele Interessen. Wie war denn der Weg dahin?
Der Weg ist eine gewisse Neugier, sage ich mal. Die Schreiberei, die geht praktisch auch schon 20, 30 Jahre zurück. Ich habe damals so als Student sehr gern Heinrich Böll gelesen. Der hat für mich damals das beste Deutsch geschrieben, abgesehen von jeglichem Inhalt. Dann habe ich, wie ich es immer mache, alles, was ich in mir aufnehme, versuche ich gleich mal selber, Klammer auf, besser zu machen. Habe die Schreiberei probiert, ich habe das Fotografieren probiert. Einiges ist mir gelungen, anderes vielleicht weniger. Das soll die Menschheit draußen entscheiden. Jedenfalls, wenn ich irgendwas sehe, dann mache ich es gleich selber. Die bisschen skurrile Schreiberei, die es von mir durchaus auch gibt, die hat auch einen relativ konkreten Anlass. Es gab mal bei uns in Weißenhorn an der Musikschule vor 20 Jahren einen Tucholsky-Abend und ich natürlich ganz wild drauf, ja klar, da gehe ich hin. Ich schaue mir das an und dann war ich sehr enttäuscht und der hochstapelnd narzisstische Gedanke war gleich, das kann ich besser. Und dann habe ich angefangen, so teilweise recht zynische, nachdenkerische Sachen zu entwerfen, sie auch aufzuschreiben, abzutippen und letztlich irgendwann auch mal als Buch herauszubringen. So in der Form wie mein jüngstes Büchlein, das ist immer das liebste Kind. Das ist eine Sammlung von Gedanken und Gedichten. Also ich scheue mich manchmal, es alles Gedichte zu nennen, das wäre Hochstapelei. Wenn ich nur eine einzelne Zeile habe, die dann alleine auf der Seite steht, damit sie auch gut wirken kann, dann kann ich es nicht Gedicht nennen. Dann ist es halt ein Gedanke. Also das ist mir im Moment das Wichtigste, diese stark verkürzte und wie das Wort schon sagt, verdichtete Form der verbal-intellektuellen Äußerung, nenne ich es mal.
Wir haben vorher schon gemeinsam reingeschaut. Das war das Neueste und da ist mir hängen geblieben, manchmal bin ich mit mir selbst per Sie. Das steht da, dieser Satz.
Ja.
Und sonst eine weiße Seite.
Ja, und dann beginnt das zu wirken. Also ich stelle es mir im Idealfall so vor, der Leser liest das, nimmt es in sich auf, legt es dann eine halbe Stunde weg und grübelt darüber nach. Er kann dann auch auf die fast weißen Seiten gerne was schreiben. Ich sage manchmal so lustig, schreib 10-mal was drauf, wenn es dir nicht gefallen hat, so ein Bock Mist, dann zahle ich dir das Geld zurück. Das mit dem selber Siezen hat schon so seinen Hintergrund. Also man guckt viel im übertragenen Sinne in den Spiegel. Wer bin ich denn eigentlich? Bin ich mir so vertraut, dass ich mich jederzeit duzen kann? Oder mache ich manchmal auch 3 Schritte zurück? Hoppala, hoppala, bist es das wirklich du? Jetzt steht da, heißt dann was von dir in der Zeitung. Bin das ich oder sind das Sie sozusagen? Wenn ich mich selber frage, wer ich bin, dann habe ich auch ein kleines Selbstporträt in Versform, das ich vielleicht kurz vorlesen darf.
Aber ich schließe, glaube ich, noch das Fenster vorher, weil die Bauarbeiter nehmen keine Rücksicht auf uns, trotz Hitze.
Das ist unsere Wirtschaft.
Ich würde sagen, Sie fangen schon mal an und ich schließe Fenster.
Sehr gern. So, dann nenne ich das Selbstporträt bei Baulärm. Das bin ich im Moment gewohnt. Unsere Schule hat auf dem eigenen Hof eine Riesenbaustelle. Wir bekommen eine fantastische doppelte Turnhalle, Mehrzweckhalle. Und da macht uns der Lärm im Moment schon zu schaffen. Jedenfalls, das kleine Ding heißt Selbstporträt. Also, ich. 107 Jahre alt. Nein, ist geschummelt. Jeder macht sich etwas jünger. Lehrer. Nach dem Motto Educo ergo sum. Ich erziehe, also bin ich. Von Waisenhorn aus, dem kleinen Nabel der Welt. Antiquiert und avantgardistisch zugleich. Kein PC, kein Handy, dafür aber über 60 mechanische Schreibmaschinen, gute 60 analoge Kameras, 2 alte Autos, zusammen über 100 Jahre alt, betriebsbereit. Ein Haus von 1673, bewohnbar, eine Ehefrau, unvergleichlich, noch eine Katze, uralt. Die andere ist gestorben. Noch Fragen? Nein. Also gut, das bin ich.
Da war jetzt ganz schön viel drin. Sprechen wir noch drüber im Laufe der Sendung, weil eigentlich zu schade, Dinge abzunudeln einfach. Ein Haus von 1673, da ist ja ziemlich viel Geschichte auch drin. Sprechen wir aber alles nochmal drüber. Macht es Ihnen nicht Angst, sich da so selbst zu offenbaren? Es ist eigentlich ja viel geschrieben, sind aber eigentlich auch viele Umstände.
Es ist immer eine große Scheu, mit irgendwas an die Öffentlichkeit zu gehen. Erstens geht es die Öffentlichkeit ja eigentlich gar nichts an. Das ist mein Innerstes. Aber da schlägt dann natürlich der Narziss zu, der dann irgendwo so das Kleingefühl hat, ja eigentlich ist nicht alles ganz miserabel, was du produzierst und was dir einfällt, dann soll sich das die Menschheit ruhig mal eigentlich anhören und antun. Und dann ist es ganz schnell rum mit der Scheu. Dann geht man durchaus an die Öffentlichkeit, macht Lesungen, stellt sich auch mal 30 Zentimeter auf eine Minibühne und sagt, hallo, schaut mich an, der bin ich, wie seid ihr zufrieden? Das ist ein Hin und Her, das ist auch so wie diese Zeile, manchmal bin ich per Sie mit mir. Vielleicht ist der sich so outet und produziert, der, den ich sieze und der, den ich duze, das ist der Narziss in mir, ich weiß das nicht, das wird sich schon noch klären im Laufe der nächsten 600 Jahre.
In dem Text eben standen jetzt auch viele Sachen, Sammlungen, eben das alte Haus zum Beispiel. Aber eigentlich sind das ja alles nur Gegenstände, Umstände im Leben.
Ja.
Definiert man sich denn darüber?
Also Material im allerweitesten Sinne spielt schon eine große Rolle. Also es gibt ja so die großen philosophischen Schienen. Was bist du? Bist du ein Esoteriker, ein Denker, ein Philosoph, ein sonst was, ein Philanthrop? Wenn man es sehr nüchtern reduziert, bin ich ein Materialist, aber nicht so in diesem marxistisch-leninistischen Sinne. Das wäre viel zu verkürzt und zu blöd. Alles ist Material. Ich bin absolut überzeugt davon, dass selbst die moralisch-ethischsten Gedanken und die tollste Empathie alles nur funktioniert, weil gewisse Materie in uns reagiert. Biochemische Prozesse, elektromagnetische Schwingungen. Es hängt alles im letzten Sinne am Material, denke ich. Also, weil dem Material und dem Materialismus haftet oft ein negativer Touch, neudeutsch gesagt, an, was überhaupt nicht stimmt. Wir sind nur Material. Wenn wir mal tot sind, dann zerfallen wir zu Dreck und Abfall, sage ich mal. Unsere tollsten Gedanken. Es bleibt auch nur Material übrig. Also ich hoffe, ein paar von meinen Büchlein oder von meinen Schwarz-Weiß-Fotografien werden irgendwo schon übrig bleiben. Sonst nichts, nichts. Das löst sich auf in Dreck und Abfall.
Wenn man das aufnimmt, was sind dann Worte?
Im Grund sind es zunächst Klänge. Klänge. Es gibt ja zweierlei, es gibt die Vokale, es gibt die Konsonanten. Wenn ich die in die richtige Reihenfolge, in die richtige Diktion und Intonation bringe, dann kann ich sie schwängern. Ich schwängere sie mit Sinn. Was dabei rauskommen kann, ist verdichtete Buchstaben, verdichtete Worte, und dann nennt sich das hochstapelnderweise manchmal Dichtung. Mehr ist es eigentlich nicht. Ist auch schön. Es ist auch schön, wie sich in so kleinen Knödelchen, hingedruckten, hingemalten, hingekritzelten Knödelchen, sprich Buchstaben, wie sich da unwahrscheinlich viel transportieren lässt. Das ist phänomenal.
Es gibt bestimmt Momente, auch bei Ihnen, bei jedem, bei mir, an die erinnert man sich zurück oder an bestimmte Worte. Aber ja, die stehen nirgends, die stehen nur in meinem Kopf.
Ja, es sei denn, ich mache es immer so, das scheint jetzt ein weiter Sprung zu sein, aber für mich ist es ganz naheliegend. Ich versuche diese Momente und diese Worte, diese entscheidenden Klänge zum Beispiel, diese Zeilen, ich schreibe die sofort auf. Ich habe in der Regel im ganz konservativen Oberhemd, wie sie ein Mensch jenseits der 30, Klammer auf, 40, 50, meine Schüler lachen sich eins ab, weil ich nie sage, wie alt ich bin. Ich trage die Zettel immer rum im Oberhemd mit Kragen, weil das andere T-Shirt und so, das geht für mich nicht, das halte ich für Unterwäsche. Damit gehe ich nicht unter die Öffentlichkeit, in die Öffentlichkeit. Jedenfalls, ich habe da oben drin immer Zettelchen. Und meistens sind das nur so Kassenzettel, weil die hinten weiß sind. Und dann kann ich da was draufkritzeln. Das sammle ich dann in einer Schachtel. Ich habe schon auch mal eine Lesung gemacht, Lesung aus der Schachtel. Aus der Pappschachtel, so soll auch mal vielleicht ein Buch heißen. Ich tue die dann von Zeit zu Zeit überarbeiten, diese Fetzen, damit der Klang stimmt, die Rhythmik und so weiter. Dann tue ich sie abtippen mit einer der geschätzten Schreibmaschinen. Und wenn genügend zusammen ist, wird das in Reihenfolge gebracht, dann gibt es ein Buch. Also so einfach ist eigentlich Buch machen. Nur Kassenzettel sammeln, irgendwas draufkritzeln, kräftig durchschütteln, drucken lassen, viel Geld bezahlen, keiner kauft, es liegt im Schrank rum. Schwerer ist es nicht, Bücher zu machen.
Wir müssen mal kurz vorwegnehmen, Sie besitzen keinen Computer?
Nein, nein.
Kein Handy?
Nein.
Was, keine Mikrowelle?
Doch. Boah, ich gestehe keine Mikrowelle. Und ich verblüffe meine Schülerschaft, ja, die ich jetzt flechtigst ein, herzlich grüße, wenn ein oder zwei von 800 zuhorchen, es freut mich. Ich habe eine Mikrowelle und ich habe einen Flachbildschirm. Also einen halben halt, der andere halbe gehört meiner Frau. Wir haben uns das geleistet vor 1000 Jahren, wo die noch ganz teuer waren, so ganz klein. Und während des Essens verwerflicherweise, alles Erzieherische soll jetzt nebenan bleiben, während des Essens tun wir Glotzen am Flachbildschirm.
Das ist toll. Wie passt denn das jetzt rein?
Optimal, da kann man Nachrichten gucken, ich muss ja alles dreimal schauen. Meine Frau lacht mich aus, was war da jetzt gerade, sage ich, keine Ahnung, weil die Gedanken gehen assoziativ, verknüpfen dann sofort weiter und dann weiß ich nicht mehr, was die Frau da in der Nachrichtensendung erzählt hat. Dann schaue ich es mir um 6:45 im bayerischen Dings an und um 19 Uhr gleich nochmal heute, weil beim ersten Mal habe ich es ja gar nicht mitbekommen. Das geht schon zusammen, ja, das geht, also Essen und Fernsehen geht zusammen.
Gut, wenn Sie dann aber nebenher auf der Schreibmaschine tippen, dann versteht man nichts
das
mehr.
Das geht nicht. Ich mache das auch nur und ausschließlich, wenn ich ganz allein bin. Ich mache auch diese ein bisschen verrückten Sachen wie mit dem Oldtimer spontan nach Rom zu fahren oder nach Moskau, Leningrad, Nordspitze, Schottland, Atlantikküste. Ich kann das nur ganz allein machen. Es wäre eine Zumutung für jede Partnerin, da im schwarzen Auto bei 43 Grad durch die Po-Ebene zu fahren. Das ist Schmarren, unterschreibe ich, aber ich benutze das Wort, Lena aus der Neuen E gibt mir jetzt wieder einen Strich. Es ist geil. Es ist geil. Ich mache das. Und es ist schön, auch wenn es heiß ist, im dunkel, schwarz, grau, blauen Auto nach Rom zu fahren.
Wie das genau abläuft, würde ich sagen, sprechen wir nach Musik. Jetzt kommt nämlich das erste Stück. Josef Feistle hat alle Musik selbst mitgebracht. Das erste wäre dieses hier.
Ja, das ist ein Flohmarktfund und wir haben es eben in die Kamera gehalten. Haha, kleiner Witz. Da ist nämlich eine splitterweißhäutig Nackte drauf und das hat mich angezogen. Das gebe ich jetzt einfach mal zu.
Nackte, deshalb habe ich ja.
Die Band, glaube ich, weiß gar nicht, wo die her sind. Ich schätze mal Berlin, wo halt das Verrückte konzentriert ist.
Heißt Indisciplined Lucy.
Lucy, ja. Und ich habe das vor vielen Jahren gekauft, um 1 Euro halt. Und ich finde die ganz interessant, obwohl ich wahrscheinlich ganz anders eingeschätzt werde. Ich habe nachher Cello-Musik auch noch, keine Angst. Diese Lucy-Musik, Invincible Lucy, das sind so interessante Klänge. Ich habe das oft schon bei Lesungen verwendet, als Zwischenspiel, als Einleitung. Und daraus habe ich ein kleines Stückchen ausgewählt. Das ist das Interlude, heißt das Ding. Es ist eigentlich nicht viel mehr als ein interessanter Klang.
Ist es dann die 1 quasi?
Das ist die 7.
Die Nummer 7. Okay, dann ist das hier. Dann werfe ich das mal an, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Und das war's auch schon. Der erste Song Interlude Klang, gewünscht von Josef Feistle, der ist nämlich heute zu Gast bei der Plattform, ist Lehrer, Autor, Fotograf, nicht Computerbesitzer, dafür Schreibmaschinen. Wie viele denn?
Also ich habe sie die letzten 3 Wochen nicht mehr gezählt, also wahrscheinlich sind es jetzt schon über 60, vielleicht 70. Die sind zu allermeist vom Flohmarkt, ich bekomme sie teilweise auch schon fast geschenkt von lieben Menschen, die damit nichts mehr zu tun haben wollen. Neulich hat mich sehr fasziniert, da war ein Zeitungsartikel in der Tagespresse, jetzt im Zusammenhang mit dieser riesigen Spionagegeschichte. Russland setzt angeblich wieder auf mechanische Schreibmaschinen, hat in Wilhelmshaven beim Überbleibsel der Schreibmaschinenhersteller von Olympia Schreibmaschinen geordert, das Stück zu 200 Euro, weil ein getipptes Ding auf Papier nicht durch den Äther gegangen ist, nicht durch die Internets, Glasfaserkabel und auch weltweit dann nicht abgehört werden kann, was mich sehr freut. Gestern war bei uns eine entscheidende Notenkonferenz, da ist aufgetaucht, dass wir ab nächstem Jahr ein neues Schulverwaltungsprogramm für die PCs bekommen. Jedoch ist noch kein Notenprogramm scheinbar entworfen. Und dann hieß es natürlich gleich von Kollegen, sei der Jana, kommen wir alle zu dir und leihen uns wieder die Schreibmaschinen aus, wo ich gleich dagegen protestieren musste. Ihr alten Lästerer, ihr kriegt überhaupt keine von mir, nachdem ihr mich jahrelang runtergezogen habt mit meinen blöden Maschinen.
Werden die alle benutzt?
Die sind im Grunde mit einer, höchstens 2 Ausnahmen, die ich dann in Vitrinen stelle, der Anschauung halber, auch in der Schule, in einer Art Schulmuseum, sind alle einsatzfähig, haben natürlich verschiedene Typen, das interessiert mich am allermeisten, die verschiedenen Schriftarten. Die älteste dürfte fast noch kurz vor 1920 entstanden sein und dann geht das hoch, solange man eben mechanische hergestellt hat. Ich habe zwar auch 2 elektrische, aber die liegen mir nicht so. Da muss schon Mechanik und der Ölgeruch dabei sein. Man kann die auch ganz prima selbst reparieren. Jüngst geschehen, im letzten Flohmarkt in Ehingen, eine schöne Olivetti Trenta 2 gekauft um wahnsinnige 15 Euro, ist eigentlich nicht mein Preis. Ich gebe sonst zwischen 7 und 10 aus. Jedenfalls wusste ich gleich, da ist was kaputt, aber ich wusste natürlich ganz schnell, war es daheim, das Zänkchen zur Hand und die war ganz schnell repariert und die flutscht jetzt wie eine neue. Das ist ein Modell, eigentlich im Design von 1948, ist dann hergestellt worden bis in die weit in die 60er Jahre hinein. Das ist so eine kleine grüne, wie sie auch Günter Grass hat. Das soll jetzt nichts heißen. Ich schmeiße mich nicht in denselben Topf mit diesem Elendsgrantl da, der nur das Zentrum deutscher Kultur sein will. Aber naja, irgendwie teilweise mag ich ihn dann schon wieder, den skurrilen Kerl, weil der ja auch mehreres macht. Der zeichnet ja sehr, sehr gut. Der schreibt nicht immer gut. Also jetzt bin ich mal hochstaplerisch und sage, die Blechtrommel war fantastisch, die Hundejahre und seine ganze Danziger Trilogie war noch ganz gut, aber später kam auch viel, das nur noch den Namen Grass trägt. Er kann sich ja verteidigen, wenn ich gebe ihm meine Adresse. Noch zu den Schreibmaschinen vielleicht. Ich sehe das Ganze dieser ein bisschen antiquitierten Vorgehensweise auch fast ein bisschen ökologisch, also ich werfe nicht so schnell irgendwas weg. Ich nenne es dann philosophisch gesehen dem Götzenverbrauch gelegentlich was von der Schippe nehmen, weil unsere Welt schon ganz gar furchtbar überkommerzialisiert und den Konsum an allererste Gottheitsstelle stellt. Und vieles, was eigentlich weggeworfen wird, ist noch lange nicht am Ende. Durch Tauschhandel und was anderes ist der Flohmarkt nicht, hat der nächste Besitzer auch noch eine Riesenfreude dran.
Das ist ja schon so ein Punkt. Wir gehen gern auf den Flohmarkt. Flohmarkt ja. Ist inzwischen ja auch eine Sache geworden, die die Menschheit spaltet, sage ich mal. Es gibt die Liebhaber, die mögen es einfach da drüber zu flanieren und zu schauen. Und die anderen sagen, weshalb soll ich über den Flohmarkt gehen? Ich gehe ins Internet und ersteige mir meine Sache. Warum Flohmarkt?
Flohmarkt ist viel mehr als da das Schnäppchen, da den tollen Gegenstand, da die 46. Praktika-Kamera aus Dresden. Das spielt schon auch mit, dass man seine Sammelticks hat und guckt, kriege ich das vielleicht. Aber Flohmarkt ist viel mehr. Ich kehre oft auch zusammen mit meiner Frau zurück, die da leidenschaftlich gern mitgeht. Und wir haben nichts gekauft. Wir hatten ein paar schöne Stunden, wir trinken Kaffee dazwischen, wir schauen die Leute an, manchmal ist es fast peinlich, wie sie ihr Leben, ihre Haushalte präsentieren. Also ich habe manchmal Scheu, an so typische 70er-Jahre-Stände hinzugehen und zu sehen, mein Gott, habt ihr euch das wirklich alles mal rausgesucht? Dieses Geschirr, diese Klamotten, diese Möbel, konntet ihr darin leben? Die outen sich ja, indem sie das später dann auf dem Flohmarkt anbieten. Da denke ich mir, das kann es nicht sein. Jetzt schämt euch mal eine Runde. So kann man doch nicht leben. Also das spielt alles beim Flohmarkt auch mit. Also es ist sicher nicht nur so eine kurze Sache, der schwäbische Geiz oder so, der sich nichts Neues kaufen will. Internet kaufen ist eh Gurki. Also ich halte es für Gurki, das ist Quatsch. Ich will das Produkt sehen, da bin ich wieder beim Materialisten. Ich will es anfassen. Das hat mit Haptik zu tun, ich will das spüren, ich will der Schreibmaschine oder der Kamera über die Oberfläche fahren, ich will sie mal aufmachen, ich will da reingucken, ich will daran riechen, das ist ganz wichtig. Jedes alte Buch, das ich kaufe, das wird berochen. Also Gerüche sind unwahrscheinlich einprägsam und assoziationsfähig. Ich rieche an allem. Bevor ich in der Schule was vorlese, vielleicht ist es manchen schon aufgefallen, dann mache ich es auf und rieche dran, weil das ja einen Eigenduft auch hat. Ich weiß nicht, sind wir noch beim Thema? Ich glaube, es war Flohmarkt.
Ja, aber es ist doch wahr. Die Sachen riechen. Ich habe in einem schlauen Buch, zumindest bin ich der Meinung, es ist ein schlaues Buch, gelesen, wenn man an einen Ort zurückkehrt, an dem man mal war, oder einen Geruch aufnimmt, den man mal gerochen hat, dann reist man in die Vergangenheit.
Ja, absolut. Und sie sind viel schneller dabei, durch einen Geruch wieder in dieser Vergangenheit zu sein, wie über Lesen, wie über Sehen, wie über Greifen. Der Geruch von, was weiß ich, dieser Villa, dieses Zimmers, dieses Autos, einmal eine Nase voll und sie sind sofort 20, 30, 50 Jahre zurück. Kein Problem. Also das ist ein dermaßen immer noch, glaube ich, unterschätzter Sinn von den, man sagt ja, man hätte 22 Sinne, manche haben nur 7, manche nur 5. Gerüche sind unwahrscheinlich einprägsam. Wenn ich an meine alten Autos denke, die würde ich wahrscheinlich aus 30 anderen herausriechen oder meinen Kunstsaal oder so. Ich rieche den, der riecht anders wie an einer anderen Schule, ist ja klar.
Damit sind wir bei der nächsten Sammelleidenschaft, Oldtimer.
Die Sammlung ist recht schmal, die soll auch nicht unbedingt größer werden. Das sind 2 Stück.
Ist ja auch nicht ganz günstig, so einen Oldtimer zu erwerben.
Also meine sind so ein Agglomerat von Rost und Sparsamkeit, die sind nicht teuer. Also ich darf es kurz erläutern, ich habe 2 alte Mercedes, es soll keine Werbung sein, es gibt auch noch andere, Renault, Fiat, Lada, Seat, Citroën und sonst was. Jedenfalls, ich habe halt 2 mit dem Sternchen, weil das sind 2 Diesel, die kann ich selbst reparieren, da kann ich mit dem Hammer hingehen. Ich habe einen 190er Diesel, der ist so ein Mini-Adenauer, so ein runder, buckliger. Der ist von 1959, mit dem war ich wirklich schon in 3/4 Europa zwischen Moskau und der schottischen Atlantikspitze und der französischen Atlantikspitze, 2-mal Paris und so weiter. Und ich habe das Vorgängermodell, einen 170er Diesel, der ist dunkelblau. Mit dem war ich neulich sage ich, also das ist der letzte Sommerurlaub, der große halt gewesen, war ich in Rom bei mindestens 43 Grad. Das geht alles und da geht nichts kaputt nach der Russlandreise, zum Beispiel 8000 Kilometer. Da war eine Schraube locker am vorderen Nummernschild, am Auto, am vorderen Nummernschild und ich fahre zu Hause wieder in den Hof und ziehe sie natürlich sofort an, sonst war an dem Auto überhaupt nichts.
Aber gibt es auch Leute, die sagen dann, sie haben eine Schraube locker?
Ja, nicht nur eine. Und dann sage ich, ich habe den 10er Gabelschlüssel ja immer zur Hand, der liegt zum Beispiel in meinem Alltagsauto, das ist auch kein normales, das ist ein Lada, das ist ein russisches Auto, vielleicht ist das bei meiner Russlandreise hängen geblieben. Der stammt von der Baustelle und da habe ich eine Zeit lang Schwierigkeiten gehabt. Da habe ich den 10er Gabelschlüssel immer bereitgelegt am Armaturenbrett. Aber seither war nichts mehr. Jetzt läuft er ganz zuverlässig. Das ist ein ganz pfiffiges Wägelchen. Der fährt nämlich mit Autogas. Ich sage jetzt Edge für die Welt. Das kostet im Moment 71 Cent. Also so billig müssen Sie erst mal fahren.
Wie legen Sie Ihre Reiseziele fest?
Relativ schnell. Teilweise altes Buch auf, alten Atlas auf, einen neuen will ich gar nicht, der riecht zu komisch, alte riechen besser, dann denke ich mir, da war ich noch nicht, da will ich hin. Also so war das mit Russland, das ist jetzt nicht gespielt und kokettiert, ich habe im Flohmarkt einen tollen Bildband bekommen über Russland und dann denke ich mir, so, jetzt habe ich meinen Oldtimer genügend ausprobiert, ich bin wiederholt nach Ulm gefahren, da ist nichts kaputt gegangen, dann bin ich mit einem Kollegen nach Prag gefahren, habe alle 20 Kilometer geguckt, ob noch alles heil ist, das hat er alles überstanden, dann wollte ich die große Reise wagen, habe den Bildband bekommen, so, jetzt fährst du nach Moskau. Und so war das, das geht.
Und wie sitzt sich in so einem alten Auto?
Krumm, bucklig, stellen Sie sich vor, Sie haben ein altes Fahrrad, hauen willentlich mit dem Vorschlaghammer 26 Dellen in beide Felgen und fahren dann über einen holprigen Waldweg und die Wurzeln. So fährt sich in so einem Auto. Also so richtig erlebnisreich, schön.
Was war das größte Erlebnis in Russland?
Es war teilweise, ich würde es in dieser Form heute unter keinen Umständen wieder machen, zumindest zu zweit. Also es war direkt teilweise sträflich leichtsinnig. Das war schon 1900, ich muss grübeln, 93, also kurz nach dieser sogenannten Öffnung mit Gorbatschow und Glasnost und Perestroika, da durfte man jetzt plötzlich rüber. Natürlich wollte ich dann erst recht neugierig und ja, da will ich auch hin, da will ich auch hin. Da konnte man jetzt jahrzehntelang nicht hin, das gucke ich mir an. Und dann komme ich an die Grenze, da ist ja dann Weißrussland zunächst und dann erst dieses Russland, die haben sich ja alle selbstständig gemacht. Und da komme ich an die Grenze. Und dann sagt er, ja Visum oder so. Und dann sage ich, ja nix Visum, ich habe extra gefragt, man braucht kein Visum mehr, doch Visum und so. Und dann sagt er, ja mitkommen, zeigt mir das so, so ein Uniformierter, so richtig Stiefelchen, wie man sich das so ein bisschen vorstellt und vom Film her kennt. Dann sagt er mitkommen und ich ganz allein und er ganz allein, denke ich mir so. Dann nimmt er mich mit durch lange, schmale, dunkle Gänge und sagt, da hinhocken. Also klar, der spricht Russisch, aber sie verstehen jedes Wort und jede Silbe, was der meint, hinhocken. Und dann sagt er, ja so, jetzt was ist, wohin, Ziel und so. Und ich, ja, Tourist, harmlos Tourist und Moskau. Ich war natürlich kess genug, ich habe im Reiseführer dann was unterstrichen gehabt. Ich sage, das ist mein Hotel in Moskau, das ist gebucht und so. Ja, irgendwie, also er hat es mir dann schon geglaubt. Und dann sagt er aber noch Folgendes, das kann der arme Mensch am Hörfunk jetzt nicht sehen, da macht er die Bewegung Diridari Geld und dann hat der von mir einen deutschen 50er, damals waren es noch D-Mark genommen und die hat er sich oben links reingesteckt. Also nicht irgendwo offiziell ins Kästchen oder so. Die hat er sich reingestellt, dann hat er mir zwischendurch noch eine Zigarette angeboten. Ich war ganz entrüstet, ich rauch doch nicht, bist du wahnsinnig. Also dann hat er sein Geld gehabt, dann durfte ich wieder gehen. Und dann komme ich raus, hocke mich in mein tolles Autole rein und dann komme ich zum kleinen Schlagbaum. Da stand ein kleiner russischer Soldat, ich schätze ihn auf 18, 19. Und dann sagt er eigentlich in blendend akzentfreiem Deutsch, Geschenk, Geschenk. Ja, okay, ich habe dann schnell verstanden, da habe ich ihm einen Bounty geschenkt, einen Bounty-Riegel und der Mensch hat gestrahlt und der Schlagbaum hat sich geöffnet. Ein zweites kleines Erlebnis füge ich gleich noch an, da war es wirklich mal gefährlich. Ich komme dann an die Grenze zwischen Weißrussland und Russland, da war wieder Geld fällig, so in die eigene Tasche. Okay, ich wollte ja dahin, dann zahle ich halt den Deutschen 20er oder 50er. Da bin ich durchgefahren. Weil ich gemeint habe, das ist jetzt eine innere, ehemals Sowjetunionstechnische Grenze, da kann ich einfach drüber. Da stand auch einer so flapsig rum, so ein Uniformierter mit der berühmten Kalaschnikow. Und da hat der meines Erachtens so gewunken, ja fahr doch zu, du blöder Tourist, fahr halt zu, dann fahre ich durch. Und dann bin ich müde und vielleicht ein, zwei Kilometer nach dieser Grenze halte ich an, will so das berühmte Nickerchen machen. Und dann sehe ich schon im Rückspiegel, jetzt kommt der kommt.
Oh.
Der kommt mit seinem Auto. Der steigt aus zu zweit, die haben diese Waffen umhängen und deuten auf mich. Dann hier, der bedeutet mir Fensterkurbel, mach mal runter, mach mal runter. Und dann sagt er mir so quasi, hey, was das soll, ich sei durch die Grenze gefahren. Also das war so richtig, oh, das war ein bisschen spitz auf Knopf. Und ich habe mich halt ein bisschen hinreichend dumm gestellt, Tourist, nix, du gewunken. Ich dachte, ich kann durch und ist ja eh nur zwischen Weißrussland und Russland. Und irgendwie dem ist das dann zu viel geworden. Der hat dann so praktisch bedeutet, jetzt hau bloß ab, du blöder Depp. Und dann bin ich weitergefahren.
Also Dummheit das schützt vor Strafe.
Ja, also da war es dann kurzzeitig mal schnell weg mit 70 Durchschnittsgeschwindigkeit, schnell weg hier.
Und das Herz hat ein bisschen gepumpert.
Das hat gepumpert.
Was war noch sonst auf dem Plan, neben Russland? Ganz außergewöhnlicher Ort.
Außergewöhnliche Orte. Diese Nordspitze Schottlands war toll. Also das ist dann schon auch der Nordatlantik da oben. Ich habe ja damals dann immer im Auto geschlafen, auf der Rückbank. Das ging noch, würde ich mir heute nicht mehr so ganz zumuten bei meiner Hüft- und Rückenkonstellation. Aber ich habe eigentlich das halbe Europa zunächst auf der Autositzrückbank verbracht. Ganz toll war diese jüngste Romfahrt, weil da sagte ich nehme jetzt den anderen Oldtimer, den noch älteren, der ist Baujahr 51. Meine Frau hat sinnvollerweise gesagt, du hast doch den Komplettschuss. Im August kann man nicht nach Italien, nach Rom fahren, durch die Po-Ebene. Und es war dann wirklich gnadenlos warm. Und ich habe ja dann die berühmte Klimaanlage, alle Scheiben offen, linken Arm raus, so nach Manta-Manier. Kopfschmerzen jeden Tag, ist ja eh klar, von der Sonne und vom Fahrtwind. Den gibt es auch schon ab 70. Ich bin auch einmal, fällt mir ein, den Großglocknerpass hochgefahren und wieder runter. Das ist mit dem Oldtimer auch schon ein kleines Mini-Abenteuer. Da müssen Sie mit der Hand zum Beispiel den Schaltknüppel festhalten, weil das Auto so schiebt, dass der Gang von selber raushüpft. Also solche Sachen habe ich schon hinter mir oder doppelten Plattfuß. Seitdem habe ich immer zwei Ersatzreifen dabei. Oder Auspuff hochbinden oder in Edinburgh in Schottland ist mir mal das Schaltgestänge aufgegangen. Aber sowas kann man an Ort und Stelle schon reparieren, wenn der Kofferraum voll Drahtmuttern
und so ist. Man lernt dazu mit der Zeit.
Man lernt dazu.
Würden Sie sagen, das eigentliche Erlebnis, die eigentliche Reise ist der Weg immer gewesen?
Ganz klar. Ganz klar, das Ziel ist nebensächlich, ja nicht gerade nebensächlich, ich will dann schon meine Kathedralen auch sehen und ich habe gezeichnet unterwegs und dann fotografiert und Ausstellungen darüber gemacht, Bücher geschrieben, eben diese kleinen Reiseerzählungen, die es gibt, Inselgeschichten, da geht es speziell um England, Schottland, Irland oder zu Fuß nach Venedig, dazwischen waren halt dummerweise die Alpen, das geht, in 17 Tagen sind sie dort ohne größere Blessuren.
Wie lange läuft man da am Tag?
Von der Zeit gar nicht so viel und von der Strecke auch nicht so viel. Das Beschwerliche ist einfach immer, ich muss da hoch und dann bin ich oben, dann muss ich wieder runter, dann gehe ich wieder hoch und wieder runter und wieder hoch und wieder runter, weil halt diese komischen Berge dazwischen sind. Aber die Grille habe ich mir einfach in den Kopf gesetzt. Da gab es einen Freund, von dem wusste ich, der ist bis nach Verona gegangen, da gibt es einen europäischen Fernwanderweg. Da dachte ich, ach, das kann ich auch. Das ist so immer die Einstellung, ja, das kann ich jetzt auch, das mache ich auch. Und dann war ich eben schon auf dem Weg, da denke ich so, ich habe noch längst nicht genug. Jetzt biege ich links ab und dann bin ich nach Venedig gegangen. Ich hatte weder Geld noch Landkarte. Geld habe ich mir geliehen von jemandem, den ich unterwegs so kennengelernt habe auf den Berghütten. Und da bin ich links ab. Ich habe gelegentlich an Tankstellen, frecherweise bei den Landkartenständen danach geschaut, ob ich noch richtig bin. Ich hatte dann auch die Nase schlichtweg sehr voll von diesen ewigen Bergen. Rauf, runter, Höhe wieder aufgeben, rauf, runter. Dann habe ich gesehen, ah, da ist der Fluss. Der Fluss heißt Brenta. Der kommt da irgendwo Poebene Richtung Mestre, Venedig raus. Da bleibe ich, dann muss ich nicht mehr die Berge rauf und runter und bin im Flusstal der Brenta entlang gegangen. Und am 17. Tag war ich dort. Das ging ganz gut. Da tun halt die Füßchen schon ein bisschen weh und ich habe dann auch in Venedig unter anderem einmal vor dem Bahnhof geschlafen, da liegen die ganzen Rucksacktouristen, das ist ganz schnuggelig, weil der erste Versuch galt einer Gondel, da dachte ich, das ist stilgerecht, ich tue in einer Gondel übernachten, und dann dachte ich, ja, das schaukelt so, das ist auch nichts, ja. Dann bin ich zum Fischmarkt, da fand ich es toll, ach, schönes Plätzchen, dann kam wieder der Gedanke, ah nee, die kommen schon in der Früh um 4 wahrscheinlich, da hast du Ruhe nicht mehr, da bin ich da auch weg, und dann bin ich vor ein Tempelchen gelegen, schöne ionische Säulen, da hat es nach Männerpisse gerochen, weil da die Penner so irgendwie gewohnt haben, bin ich da auch wieder weg. Und da habe ich den Bahnhof gesehen und da lagen alle Rucksacktouristen. Da darf man liegen. Ich habe 2 Wolldecken geholt, da war so eine Art Sperrmüllabfuhr, würde man es bei uns nennen. Und die habe ich mir geholt und habe vor dem Bahnhofsplatz geschlafen. Die habe ich dann am nächsten Tag weiter verschenkt, dann den nächsten. Und so habe ich die Nächte dann da verbracht. Nebenzu gezeichnet, Ausstellung gemacht. Und das ist dann im kleinen Büchlein erschienen, über die Berge zu Fuß nach Venedig.
Was macht das mit Ihnen nach so einer Reise? Hat man da, sag ich mal, einen seelischen, charakterlichen Wandel?
Unbedingt. Also unbedingt. Mein erstes Büchlein über die Russlandreise, also die gibt einem, ich sag's jetzt mal in Jugenddeutsch, einen ganz gewaltigen Ego-Schub. Also sie sagen sich dann, gut, es war damals das zweite Buch, das erste, aber das hat niemand so interessiert. Das ist ein kunstwissenschaftliches, eine Künstlermonographie, das ist schon okay. Aber dann habe ich halt meine eigenen Dinger produziert und dann ist das Russlandbuch geschrieben worden. Und da träumt man dann schon so ein bisschen abends im Bett liegend und denkt, oh wow, und jetzt mache ich mein Buch und dann kauft es vielleicht sogar die Menschheit und dann bin ich irgendwo der kleine Autor. Das verändert schon, aber ich denke durchaus im positiven Sinn, wenn man nicht gerade überschnappt und auf dem Boden der kleinen schwäbischen Tatsachen bleibt, das verändert schon, das gibt unwahrscheinliches Selbstbewusstsein. Sie sind zwar nur 1,76 groß, mein Lebensziel habe ich nie erreicht, 1,80, aber sie gehen plötzlich viel aufrechter durch die Welt. Und dann kam das halt das dritte und das vierte und das fünfte, sechste und jetzt habe ich 7 Büchlein und das hilft dann schon.
Aber nicht nur das Schreiben, also 17 Tage bin ich zu Fuß nach Venedig und ich komme wieder zurück. Wie sehe ich dann Weißenhorn?
Noch viel lieber wahrscheinlich, ja. Es ist schon die kleine Welt dann zunächst mal. Also auch als ich vielleicht das erste Mal in, was weiß ich, Paris war, in London war, in New York zweimal war, da ist zunächst die kleine Welt natürlich noch kleiner. Aber nicht schlechter. Keineswegs pummeliger oder spießiger oder sonst was. Bei mir ist das mit dem Heimweh sowieso. Im neuesten Büchlein steht auch so eine Art Gedicht. Wenn ich Weißenhorn im Autorückspiegel mal nicht mehr lesen kann, dann fängt eigentlich das Heimweh schon wieder an. Also insofern kann kommen, was will. Das kann sich New York nennen oder Venedig zu Fuß nennen. Ich gehe dann am liebsten schon wieder nach Haus zurück.
Aber geht man dann mehr? Sagt man dann, ich fahre weniger Auto zum Beispiel, wenn man nach so einer langen Reise kommt?
Ja.
Oder fährt man dann erst recht Auto, weil die Füße so wehtun?
Die erste Zeit geht man deutlich mehr, ganz klar. Da waren auch die Folgeurlaube nur Wanderurlaube. Dann bin ich 2 Wochen nach Irland gelatscht oder an der Ostseeküste von Kiel zur Insel Rügen gelatscht. Also man entdeckt dann die Wanderei, weil das ist natürlich mehr als so diese Gesundheitsschiene, diese blöde Fitnesswelle oder sowas. Wandern und Gehen ist natürlich Meditieren, ganz klar. Also Sie haben da unwahrscheinlich Zeit für sich, um zu grübeln, um nachzudenken, um die Welt aufzunehmen. Da eignet sich vermutlich nichts besser als die Wanderei und das zu Fuß unterwegs sein. Klar, dann kommt der böse Oldtimer daher, der dann eifersüchtig ist, der sagt dann schon, aber geil, den nächsten Urlaub machst du wieder mit mir. Klar, dann nimmt man wieder das Auto zur Hand. Und seit ich so meinen kleinen Lada habe, sage ich, ich bin ganz ehrlich, früher bin ich etwas mehr mit dem alten Fahrrad gefahren. Jetzt denke ich mir, oh, jetzt tut mir das weh, jetzt fahre ich halt dann doch schnell mit dem Auto. Ich gebe es blank zu, ein Strich mehr durch meine Schüler.
Und wenn Sie dann im Auto sitzen, dann hören Sie manchmal auch Musik?
Jein, in den lauten Oldtimern geht's fast nicht. Im Lada geht's manchmal, da höre ich manchmal Musik. Als nächstes hätte ich mir gewünscht, das ist auch ein bisschen was Verrücktes, Keith Jarrett, den kennt eigentlich jeder, zumindest von seinen Köln-Concertos, die da weltberühmt geworden sind. Aber von dem habe ich neulich was anderes entdeckt. Auf der zweiten CD, die Nummer 2, da spielt der Mann, der eigentlich berühmt ist als im weitesten Sinn so frei improvisierender Jazz-Pianist, auf der großen, es gibt zwei dort, auf der großen Orgel in der Klosterkirche in Ottobeuren. Und der lockt aus diesem Originalinstrument des 18. Jahrhunderts Klänge hervor, die man jedem modernen Hyper-Synthesizer und Computer wünschen würde. Und der spielt das auf dem Originalinstrument.
Okay, dann hören wir mal rein. Wir hören es nicht bis ganz zu Ende, das geht 11 Minuten
ja,
25.
Der Anfang ist völlig hinreichend.
Aber wir hören auf jeden Fall mal rein und sind dann gleich zurück bei der Plattform.
Ja.
So, wir unterbrechen das Stück an dieser Stelle. Wir sind bei der Plattform. Mein Name ist Carmen Santiago. Zu Gast ist Josef Feistle. Der hat sich diesen Titel ausgesucht für alle, die erst jetzt reingeschaltet haben. Vielleicht nochmal, was wir gerade gehört haben.
Das war von Keith Jarrett, der bekannt ist mit seinen Köln-Konzerten. Jazzpianist, der spielt auf diesem Stückchen die große Orgel, es gibt zwei davon in der Klosterkirche von Otto Beuren. Das ist ein Instrument aus dem 18. Jahrhundert und man glaubt nicht, was der diesem Ding entlockt. Da würde jeder moderne Computermensch wahrscheinlich vor Neid erblassen.
Wir haben gehört, ganz viel schon gereist nach Russland, nach Venedig zu Fuß. Aber manchmal ist man ja auch zu Hause.
Und zu Hause ist das Zentrum. Da John Lennon hat, glaube ich, ich mag den halt und die Beatles und Lennon und so, der hat mal in irgendeinem Lied auch gesagt, wherever we may travel, however we may roam, the center of the circle will always be our home oder so ähnlich. Also es kann jetzt eine oder andere Wort falsch sein. Das Zentrum ist mit Sicherheit immer das eigene Zuhause und das ist bei mir vielleicht auch nicht ganz normal.
Das ist nämlich ein Haus aus dem Jahr 1673.
Ja, das ist in Weißenhorn, natürlich in der Altstadt gelegen, in diesem herrlichen kleinen Altstadt-Oval. Es gibt durchaus ältere in Weißenhorn. Wir haben auch gotische, spätgotische Gebäude, also da ist 1673 mit spätester Renaissance nicht mal vom Alter her so außergewöhnlich, aber an diesem Haus hat mich gereizt. Da ist einfach noch unwahrscheinlich viel Altsubstanz da gewesen. Also ich habe das so gemacht, so zu Beginn der 90er Jahre, ich bin immer gezielt spazieren gegangen in Weißenhorn und hatte natürlich einen kleinen Traum und ich sehe immer zu im kleinen Leben, dass die Träume wahr werden. Bisher habe ich es hingekriegt. Ich dachte mir so, und ich will jetzt nicht nur zwei alte Autos, ich will jetzt auch ein altes Haus. Und da habe ich mir die einfach so rausgepickt und das fände ich interessant und das fände ich interessant. Da stand überhaupt nicht zur Debatte, ob es das überhaupt zu erwerben gibt. Und es hat sich interessanterweise auf zwei Häuser kristallisiert. Das eine war noch bewohnt, das andere gab es tatsächlich zu kaufen. Und netterweise habe ich meine spätere Frau, die ich da schon kannte, dann auch mal gefragt, weil die stand beim entscheidenden Telefongespräch mit so einem Immobilienfritzen im Hintergrund. Und ich habe mich dann entschieden, dass im weitesten Sinne Bauernhaus zu nehmen von 1673 und nicht die Gründerzeit-Villa. Und es war ganz in ihrem Sinne. Also wir haben uns da auch relativ schnell zusammengetan. Am Anfang habe ich gesagt, ich mache das ganz alleine, so unabhängig, wie ich eben sein wollte, aber das ist ja Quatsch. Später haben wir uns geeinigt, sie ist mindestens fürs Wohnen zuständig, ich für das Alte. Ich hatte ja ursprünglich Idiotenpläne. Ich wollte in die Schule zum Duschen gehen und hier bleibt alles alt. Ich stelle mir da nur eine Holzwanne hin und so blöde Bubenträume halt. Also mittlerweile haben wir sogar fließendes Wasser und Strom. Also das funktioniert alles.
Und wie das ist ja nicht modern.
Ja, also so der gewisse Komfort des Fernsehers und der Spülmaschine, das ist schon ganz eine nette Sache.
Wie sieht das Haus denn aus?
Ja.
Erstmal, damit ich mir es vorstellen
ja,
kann.
Ja, Sie stellen sich es vor, 10x12 Meter. Also ein relativ großer Kasten und nicht so Altbau, wie man manchmal sich das denkt, so niedrig, dass einem die Decke am Hirn kratzt, so habe ich vorher gewohnt, mit nur 1,76 habe ich in der Küche an der Decke gekratzt, da wollte ich dann schon raus, das war etwas bedrückend, man hat vorwiegend sitzend gewohnt, für das Kennenlernen war es durchaus förderlich, aber ich wollte dann schon was anderes und habe dieses Haus rausgepickt. Wir haben es dann auch zusammen weitgehend. Wir sind im Moment auf über 5.500 Arbeitsstunden. Fertig ist noch hinten und vorne nichts. Wir haben es selber renoviert. Zwischendurch kam eine kleine freudige Sache. Da hat uns das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege noch die Bayerische Denkmalschutzmedaille verliehen, weil wir es gar so nett gemacht haben. Wobei ich ja viel strenger bin als der Denkmalschutz. Also wenn das eine Steinchen noch geht, dann bleibt das drin. Das hat auch durchaus schon zu Beziehungsproblemen geführt. Sie hätte es dann gern weggehabt und ich will den Stein drin lassen. Oder es gibt so eine nette Geschichte mit dem Sofa, wie wir gestritten haben über ein 20er-Jahre-Sofa, ob die Bordüre jetzt fällig ist oder nicht. Sie hat gewonnen, sage ich mal. Manchmal gewinnt sie.
Bedeutet, ja. Bordüre ist jetzt weg.
Die ist weg dran. Und die ist erneuert, aber natürlich in restauratorisch verträglichen Maßstäben. Und meine Frau hat sogar teilweise Sachen nachgestickt mit den richtigen Farben, dass auch das Sofa bestimmt stilgerecht renoviert ist.
Ist es dann, wenn man bei Ihnen zu Besuch ist, als wenn man zurück in die Vergangenheit treten würde?
Ja, definitiv, definitiv.
Lampenschirme?
Ja definitiv. Also was wir zeitgenössisches haben, ist moderne 220-Volt-Strom und so oder die moderne Gasheizung, aber natürlich stehen überall Holzöfen, es sind Holzböden da, es sind Türen da, die ich teilweise von Abbruchbaustellen geholt habe und dann die Türstöcke selbst fabriziert habe. Also ich habe schon gemauert, betoniert, genagelt, geweißelt, alles selbst, soweit es geht, Fachwerk ergänzt, nur die ganz großen Dinger wie Außenputz und so, Kanalisation, das hat mir dann schon eine Baufirma gemacht. Ansonsten haben wir, meine Frau hat alleine von der Wohnzimmerdecke einen gehäuften PKW-Anhänger an Farbe runtergekratzt. Da waren natürlich, also nicht umsonst sind wir bei 5.500 Stunden einzeln gerechnet, also nicht durch zwei Menschen, jetzt wären wir ja schon bei 10.000 Stunden, Mathe schlecht, bei 11.000 Stunden. Also und es ist kein Ende abzusehen, weil sie natürlich, ich habe das 94 gekauft und dann sind wir anderthalb Jahre später schon eingezogen und jetzt ist der eine Teil fertig, jetzt fangen sie natürlich hinten schon wieder an, neu zu restaurieren. Aber das ist so, das ist eine Art zu leben. Es ist ein Museum, ein bewohnbares Museum.
Was reizt Sie daran? Eben diese ganze Arbeit, ja, die ganze Zeit, das ganze Geld.
Ja. Es ist, ich nehme wie beim Flohmarkt auch dem Götzenverbrauch was von der Schippe. Also das alte Haus ist zu retten, das ist charmant, das hat Atmosphäre, das hat Geruch. Ich kann mich selbst erproben, ich kann die ganzen Handwerkstechniken selbst machen und das macht natürlich auch im weitesten Sinne Spaß und Kreuzschmerzen, ganz klar. Es reizt mich, ich sehe es im Grunde des Grübelherzens eigentlich als eine Flucht. Also meine ganze Altfummelei mit Schreibmaschinen, Autos etc., mit Schallplatten, das ist eigentlich eine Flucht. Auch das Haus ist eine Flucht aus der für mich teilweise nicht verständlichen und nicht gutierbaren Gegenwart unserer ganz kaputten Welt, sage ich mal.
Warum kaputt?
Die ist natürlich technisch gesehen in jeglicher ökologischer Sicht kaputt. Ich habe massive Angst vor nuklearer Strahlung. Dieses Gundremmingen, dieses kleine Dings da, ist circa Luftlinie 40, 45 Kilometer von hier. Wenn es da mal klein Tschernobyl spielt oder Fukushima, dann brauchen wir hier nicht mehr die Aschenbecher zu leeren. Da können wir gleich Helm ab zum Gebet machen. Also ich habe massive Angst, zumal nicht geklärt ist, wo das giftige Zeug gelagert werden soll. Die Pläne gehen ja dahin, und dann bin ich wieder beim Demonstrieren wahrscheinlich, die Pläne gehen dahin, dass das Zeug oberirdisch zunächst mal gelagert wird und dann warte ich auf den nächsten Störfall. Und der ist dann nicht im fernen Japan, sondern der ist hier bei uns. Der ist hier bei uns. Aber dann ist die Welt ein klein bisschen am Ende. So viel zur Flucht aus dieser teilweise recht kaputten Welt. Gut, abgesehen davon, das Weltall schert sich keinen feuchten Kehricht darum, ob unsere Erde weiter besteht. Das muss man nüchtern schon auch sagen. Also dem Weltall ist es wurscht. Nur sage ich auch meinen Schülern, Schulklassen, also Kinders, ihr könnt ja nicht nur an euch denken, mich alten Mann, reicht die Welt schon noch? Die kann noch so vergiftet sein, die reicht mich schon noch. Aber das ist ja keine Einstellung. Ihr müsst ja an eure Nachfolgegenerationen auch denken. Also die wollen ja vielleicht auch noch was haben von dieser Erde. Uns reicht sie schon noch. Also lasst uns ein bisschen an die Zukunft denken.
Und wie geht es Ihnen im Jahr 2013 eben mit Schreibmaschine, mit ich möchte kein Computer, ich denke über mich selbst viel nach. Stoßen Sie da oft an?
Ja, durchaus, aber ich habe sehr scharfe Ellbogen, ich kann mich wehren, ich gehe dann heim zum Weinen, sage ich. Also ich bin schon ein Hypersensibelchen. Ich bin auch furchtbar schnell beleidigt, so selbstkritisch bin ich schon. Wenn einer meine Bilder nicht mag, dann klar, dann hänge ich den gleich ans nächste Türkreuz. Man eckt schon an, ganz klar, man eckt an.
Wie gehen Sie damit um?
Zunehmend besser, sage ich. Aber das ist eine kleine Altersweisheit, die sich langsam breit macht. Man ist keine 30 mehr. Man kann auch 7-mal gerade sein lassen und stört sich nicht mehr so sehr wie vielleicht noch vor 20 Jahren an allem. Also ich versuche damit umzugehen und sage, im Notfall ziehe ich mich zurück in mein Buch oder in das, das ich vielleicht plane und bringe da meine Grübelgedanken zu Papier. Und wenn es fertig ist, vielleicht will ein anderer diese Gedanken auch nachvollziehen.
Haben Sie nicht Angst, etwas zu verpassen?
Nein. Nein, das ist so der Grundgedanke, glaube ich, unserer modernen Welt. Man hat Angst, was zu verpassen. Fahr doch schneller auf der Autobahn, und so. Eben bin ich ja nach Ulm gefahren, von Nabel der Welt, von Weisenhorn aus. Und klar, ich fahre dann teils auf der Autobahn mit 100 maximal, mit dem Oldtimer sowieso nur 70, 80. Da habe ich die Welt als solches gegen mich. Die haben alle Angst, was zu versäumen. Das ist Quatsch im Kubik, das ist Quatsch. Ja, was juckt's, dann komme ich in Ulm halt 7 Minuten später an. Ich muss halt rechtzeitig aufbrechen. In diesen 7 Minuten mache ich ja nicht nichts. Da habe ich ja Zeit zu grübeln. Da kann ich nachdenken, da kann ich gucken, da kann ich Sinne wahrnehmen, da schaue ich das Blau des Himmels an und das Grau vom Münsterturm. Da habe ich ja nicht nichts gemacht. Ich habe nichts versäumt. Nur der wirtschaftlich dumme Mensch, der seinen Gewinn maximieren will, der hat Angst, der hat jetzt was versäumt. Ey, geil, da habe ich einen Termin versäumt, jetzt ist mir das Geschäft aus, jetzt ist der Vertrag weg. So ein Quatsch. Nee. Ich habe da nichts versäumt. Im Gegenteil, ich habe gewonnen. Ich habe Zeit gewonnen. Zeit ist das kostbarste Gut. Das ist gleich nach dem Sauerstoff. Zeit.
Was machen Sie jetzt noch nach der Sendung?
Ich gehe Aldi gucken. Das klingt jetzt verblüffend, aber nicht wegen den blöden Produkten. Ich gehe Aldi in Wieblingen gucken, weil bei uns in Weisenhorn ist ein Aldi-Markt geplant. Da war ich gestern Abend im öffentlichen Teil der Stadtratssitzung. Da waren Pläne vorgestellt und da hieß es, der soll so ähnlich werden wie der in Wieblingen. Ich gucke mir das an. Ich will das sehen, ob das was taugt. Und dann kann ich entweder entrüstet oder zufrieden sein. Also ich nehme da schon Anteil dran, was bei mir zu Hause in Weisenhorn geschieht. Ich gehe jetzt Aldi gucken.
Schön, dann gehe ich alle anderen Supermärkte gucken. Wir sind schon durch, 3:05 ist es. Schaffen wir leider auch keine Musik mehr von Ihnen, es sei mir verziehen.
Ist nicht schlimm.
Aber vielen Dank fürs Kommen.
Ja, ich danke sehr. Ich war entzückt durch so eine Einladung, durch den Redakteur, Herrn Percoco. Und ich habe hier eine selten schöne, entspannte Stunde verbracht und durfte so ein bisschen eben labern und quaksen über mich und meine kleine Denke. Herzlichen Dank und schöne Grüße an alle Hörer. Ich sage jetzt nicht
und an alle, die mich kennen.
Und alle, an die mich nicht kennen.
Jawohl.
Das war die Plattform am Dienstag. Zu Gast war Josef Feistle. Mein Name ist Carmen Santiago. Ich bin auch für die Technik verantwortlich und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.